Ja, das Jahr ist noch relativ frisch und die Jahreslosung soll heute einfach ein bisschen im Mittelpunkt stehen. Sie ist eingebettet im sechsten Kapitel vom Johannesevangelium. Im Vorfeld ist der Bericht von dem Wunder, dass 5000 Menschen satt geworden sind. 5000 Menschen sind satt geworden, nachdem Jesus zum Vater aufgeblickt hatte und gedankt hatte für 5 Brote und 2 Fische und sie verteilen ließ. Und zum guten Schluss, ich denke, die Geschichte ist uns bekannt, es bleiben 12 Körbe voll übrig. Wow, gigantisch. Von solchen Wundern hätte ich auch gerne mehr gesehen. Und so suchten die Menschen, die das miterlebt haben, tags drauf Jesus. Sie suchten ihn. Als sie ihn denn endlich gefunden haben, sagt er, ja, ihr seid doch nur gekommen, um erneut satt zu werden. Und er sagt ihnen, stopp, meine Menschwerdung bedeutet viel, viel mehr. Und jetzt steige ich ein mit dem Vers 33. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt. Also da wird angekündigt, Jesus kommt auf die Welt. Das haben wir gerade an Weihnachten neu gefeiert. Jesus, Gottes Sohn, kommt zur Welt. Das Brot, das der Vater gibt, ist vom Himmel herabgekommen. Und ich habe gemerkt, dieser Gedanke spricht eine tiefe menschliche Sehnsucht an. Und so sagen seine Zuhörer zu ihm in Vers 34, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ja, so spricht es Jesus zu. Aber dann fügt er auch gleich was an, weil er kennt die menschliche Schwerfälligkeit und Ungeduld. Vers 36, aber es ist, wie ich es euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Das stellt er mal ganz nüchtern fest und sagt aber auch, wie es denn gehen kann mit dem Glauben. Jetzt kommt der Vers 37. Alle, die mir der Vater gibt. So beginnt der vollständige Vers der Jahreslosung. Alle, die mir der Vater gibt. Damit gibt Jesus Zeugnis von seinem Auftraggeber, vom Vater im Himmel. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Gott schickt uns also zu Jesus und Jesus sagt, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Und im nächsten Vers beschreibt Jesus nochmal ganz klar seinen Auftrag. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Das ist eine wunderbare Verheißung. Aber, ja, Jesus machte auch was. Da klingelt was an in den Ohren seiner Zuhörer. Oh, oh, oh. Da beansprucht doch Jesus tatsächlich göttliche Vollmacht zu haben. Die Reaktion der Zuhörer, Vers 41. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn des Josefs, sagten sie. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagt Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Das finde ich einen beeindruckenden Satz. Hört auf, zu reden. Das könnte auch übersetzt werden, hört auf, empört miteinander zu reden. Das heißt für mich, bleibt nicht in eurer Empörung stecken, denn damit beschäftigt dich die Menschheit nur zu gerne. Sich zu ereifern und zu überbieten, warum etwas nicht gut sein kann. Dabei gerät das Gute völlig aus dem Blick. Daran hat allerdings nur der Gegenspieler Gottes gefallen. Und deshalb spricht Jesus nochmal klare Worte. Vers 44. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Und ich habe gedacht, ja, so ist es. Ich armseliger kleiner Mensch, fernab von Gott, brauche einen Mittler. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Das muss ich erstmal kapieren. Gott hat mich so sehr lieb, dass er Jesus auf die Welt gesendet hat. Und wenn ich diese Liebe staunend betrachte und meditiere, dann geht mir allmählich auf, wie anziehend das ist, wie anziehend diese Liebe ist. Und dann habe ich die Sehnsucht dieser Menschen, die Jesus gesucht haben, nach der wunderbaren Speisung suchten sie ihn. Ich merke, wie die Sehnsucht mich ergreift und ich will jeden Tag in seiner Nähe erleben. Und so endet der Vers 44 mit den Worten, und wer zu mir kommt, den werde ich. Könnt ihr vollenden? Ja, das ist nicht falsch. Aber Jesus bringt hier noch ein höheres Ziel ein. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Das steht dann Vers 44. Und ich habe gedacht, boah, voll krass. Es geht um die ewige Gemeinschaft in Gottes Herrlichkeit. Und mich hat das so ergriffen, dass ich gedacht habe, hey, wie kann es uns gelingen, das zu vermitteln und nicht im eigenen Saft zu schmoren? Und ich habe überlegt, wozu lädt Jesus uns denn ein? Die Worte, kommt zu mir, sind eine Einladung, auch heute, quasi jetzt, genau jetzt. Und ich habe mich gefragt, ja, warum haben Menschen Angst, sich Gott anzuvertrauen? Eins ist klar, Hingabe an Gott bedeutet Machtverlust. Ich kann nicht mehr machen, was mir gefällt. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn so verlockend am eigenen Machen, dass es so vehement verteidigt wird? Denn ganz realistisch betrachtet, stresst eigenes Machen enorm. Es stresst enorm. Es stresst enorm, ständig die Kontrolle zu behalten. Es strengt an und bewirkt, dass auf sehr zweifelhaften Wegen die Kontrolle ausgeübt wird. Und diese Wege, den Machterhalt umzusetzen, kennen keine Grenzen. Mord und Totschlag sind da keine Tabus. Ist leider im Moment gerade wieder sehr aktuell. Und Jesus hat es selbst erlebt. Letztlich wollte man sich Jesus genau auf diesem Wege vom Hals schaffen. Das liebliche Kindlein auf Heu und auf Stroh wurde zum Flüchtling, weil man ihm nach dem Leben trachtete. Später, als seine Zeit gekommen war, hat er sein Leben freiwillig gegeben. Sein Leben hingegeben zu meiner Rettung. Und ich habe gemerkt, da wird was wahr. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das ist nicht nur ein Liedvers, das ist die Wahrheit. Im Freiraum der Gnade Gottes, im Geliebtsein von Gott, im Gestalten dieser Liebesbeziehung öffnet Gott die Tür zum Nächsten, und er persönlich kehrt durch seinen Heiligen Geist in mir ein. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Gerade erst gesungen. Und ich habe mich gefragt, wie ernst ist es mir mit dieser Haltung? Und ich habe gemerkt, wie bedroht sie ist. Vor meiner Tür steht einiges an der Schlange. Angst, Zweifel. Ich muss mein Schäfchen ins Trockene bringen. Wer sonst kümmert sich um mich? Diese und andere Gedanken wollen sich in den Vordergrund schieben. Auch als Gemeinde, vor unserer Gemeindetür stehen Themen in der Schlange, die das Potenzial der Zerstörung haben. Wir müssen aufpassen, kein meinungskonformer Club zu werden. Geistlich nicht, politisch nicht. Unsere Aufgabe ist es nicht, ein möglichst ausgeglichenes Bild zu vermitteln und damit Menschen zu locken unter dem Motto, bei uns lässt es sich aushalten. Wir machen Meinungen geschmeidig und damit erträglich. Darum geht's nicht. Ohne dich wäre ich verloren. Dies gilt es zu erkennen und zu bekennen. Und wieder kam mir ein Weihnachtslied. Ohne meinen Heiland Jesu Christi, der mich heilen kann, mit seiner Liebe wäre ich verloren. Und mir ist eingefallen, ich will kein dummes Schaf sein. Ich will lieber ein gehorsames Schaf sein und mich nahe bei ihm halten. Er allein kann den Gefahren wehren, mein Schutz, mein Ein und alles sein. In ihm ist alles, was ich brauche. Wenn dies meine Herzenshaltung wird, kann Gott sie gebrauchen, um anderes zu sich einzuladen. Darum geht es, zu Jesus einzuladen. Und so hat Jesus uns ein Motto für dieses Jahr geschenkt. Glauben teilen, weil Jesus einlädt. Das wollen wir betrachten aus unterschiedlichsten Blickrichtungen, wollen es einüben und leben. Dazu will ich uns gerne noch zwei Impulse weitergeben. Den ersten habe ich dem Buch von Tina Wilms Willkommen und Gesegnet entnommen. Dort ist ein Bericht, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig auf, von Sasa Stanic niedergeschrieben, der mit seiner Großmutter 1992 vor dem Krieg in seiner Heimat Bosnien nach Heidelberg flieht. Aus seinem Buch Herkunft wird Folgendes zitiert. In der fremden Umgebung spricht ein Mann ihn an. Ein Gespräch. Der Beginn, Sprache zu lernen, die unbekannte Sprache zu erlernen. Der Mann, der ihn anspricht, ist Zahnarzt. Er wird ein Weggefährte. Er behandelt nicht nur kostenlos die Zähne der ganzen Familie. Als er hört, dass der Großvater sehr traurig ist, fragt er nach einem Hobby und organisiert ein gemeinsames Angeln. Dieser Mann erhält den Ehrentitel Dr. Heimat. Heimat ist ein integrierender Begriff, der die heimholt ins eigene Haus, die keins mehr haben. Dr. Heimat versteht Besitz und Begabung, Alltag und Leben zu teilen. Den zweiten Impuls habe ich dem Aufruf von Open Doors entnommen. von der Kraft des Gebetes. Verfolgte Christen berichten immer wieder davon, dass in ihrem Leben göttliches Handeln und unsere Fürbitte wunderbar zusammengewirkt haben. Lesen Sie, wie verfolgte Christen die Kraft des Gebetes erlebt haben und wie wir für sie beten können. Bitte betet nicht für uns, bitte betet mit uns, antwortete ein ägyptischer Pastor, als er gefragt wurde, wie andere Christen für Ägypten beten können. Wenn ihr für uns betet, dann werdet ihr beten, dass wir bewahrt werden. Ihr werdet beten, dass die Verfolgung aufhört. Dafür beten wir nicht. Was meint er damit? Wie können wir dann für verfolgte Christen beten? In Lukas 22 sagt Jesus zu Petrus: Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das Gebet Jesu für Petrus' Glauben war ein sehr wichtiges Gebet und es ist heutzutage noch ebenso wichtig. Machen wir es zu unserem Gebet für unsere verfolgten Geschwister und beten wir, dass Jesus ihren Glauben erhält. Soweit die Impulse. Glauben teilen, weil Jesus einlädt. Da ist der Doktor Heimat, der seinen Besitz, seine Begabung, sein Alltag und Leben teilt. Auch wir können schauen, wo jemand vor unserer Tür steht, der keine Heimat hat. Und am Beispiel der Christen in Ägypten, die ja darum bitten, dass wir nicht für sie beten, sondern mit ihnen beten. Da beweist sich Jesus als treuer Wegbegleiter. Er betet für uns und unsere verfolgten Geschwister, dass der Glaube nicht aufhört. Und wir können uns an dem fürsorglichen Gebet unseres Herrn beteiligen. Auch da Glauben teilen. Und so will ich mit einem Gebet schließen. Jesus, bitte mach unseren Glauben fest. Lass ihn durch alle Ritzen unseres Lebens dringen. Hilf uns, aufrecht zu bezeugen, dass du das Leben bist, damit dein sehnsuchtsvoller Ruf kommt, weitergegeben wird. Danke. Danke, dass deine Liebe, danke, deine Liebe ist Rettung. Danke, dass du ewige Gemeinschaft mit deinen Kindern haben willst. Ich preise deinen Namen, Herr Jesus. Amen. In diesem Sinne, ein gesegnetes neues Jahr. Amen.